Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, euch heute bei unserem Podcast wieder begrüßen zu dürfen. Heute befassen wir uns mit der MKWIT, einem für uns aktuell sehr präsenten Fall, weil wir vor kurzem erst eine größer angelegte Öffentlichkeitsfahndung angestrebt haben und ausgespielt haben. Und einem Fall, wo 2005 ein junger Oberhausener vor seiner Wohnung brutalst niedergestochen wurde, lebensgefährlich verletzt wurde, wo man aber bis heute noch keinen Täter ermitteln konnte.
Podcast Ungelöst, der Krimi-Podcast der Polizei Essen.
Dazu habe ich wieder Gäste hier, Detlef Büttner und Michael Detscher von der EG Cold Cases. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Guten Morgen, hallo.
Ja, erzählt doch mal, was ist 2005 passiert?
Ja, 2005 hat sich ein junger Oberhausener in seiner Wohnung aufgehalten, zusammen mit seiner Freundin. Sie waren dann in Erwartung eines schönen Abends in der Turbinenhalle, wo sie mit zwei anderen Leuten noch verabredet waren. Und dort wollten sie dann kurze Zeit später hingehen. Es klingelte dann an der Wohnungstür und der Wohnungsinhaber, dieser junge Mann, hat dann arglos geöffnet und wurde dann von einem Täter angesprochen, der ihn fragte, ob er der Dennis sei. Er war jetzt aber nicht der Dennis. Das hat den Täter aber nicht davon abgehalten, mit einem Messer unvermittelt auf ihn einzustechen und ihn anzugreifen. Und das Opfer hat sich sehr intensiv gewehrt. Es kam zu einem heftigen Kampf im Bereich der Wohnungseingangstür und im Flurbereich, wobei das Opfer mit insgesamt 10 Messerstichen verletzt worden ist, auch lebensgefährlich verletzt worden ist. Aber letztlich hat das Opfer es geschafft, den Täter aus der Wohnung rauszudrängen, sodass der Täter geflohen ist. Und seit dieser Zeit ist der dem Opfer, namentlich nicht bekannte Täter, flüchtig.
Okay, dann bleiben wir erstmal bei 2005, bevor wir dann weiter in dem Fall voranschreiten. Was ist denn, also um erstmal so ein bisschen reinzukommen, wer war dieser 23-Jährige, der da niedergestochen wurde?
Ja, dieser 23-jährige junge Mann war eigentlich ein ganz normaler Bürger aus Oberhausen, aus dem normalen bürgerlichen Milieu. Der hatte eine Freundin, der hatte Freunde, der ist am Wochenende feiern gegangen, ist sonst arbeiten gegangen und war eigentlich unauffällig. Und diese Namensverwechslung, als der Täter ihn angesprochen hat, die können wir uns bis heute nicht erklären, weil wir diesen Dennis auch nie gefunden haben im Rahmen dieser Ermittlungen.
Also weiß man eigentlich gar nicht, wie es dazu gekommen ist, dass der angegriffen wurde bis heute.
Genau, das Motiv für die Tat liegt im Dunkeln. Es könnte auch im Drogenmilieu sein oder im Feiermilieu, Turbinenhalle oder Ärger um Mädchen. Es sind ganz viele Motive denkbar in dem Zusammenhang. Vor allen Dingen kennen wir nicht die Beziehung dieses Täters zu dem Dennis, die ja ursprünglich zur Tat geführt haben.
Was sind denn 2005, als das dann passiert war, logischerweise kommt natürlich die Kriminalpolizei, was sind da für Maßnahmen schon gelaufen?
Ja, es sind natürlich Vernehmungen gelaufen und eine umfangreiche Spurensicherung ist gemacht worden. Das ist als Kapitaldelikt auch aufgenommen worden. Und anhand der vorgefundenen Spuren haben wir auch heute eine Täter-DNA, sodass wir den Täter, wenn er ermittelt wird, auch dieser Tat zuordnen können. Es ist damals auch eine ganz schmale Pressemitteilung rausgegangen. Damals waren noch die Printmedien im Vordergrund. Damals gab es allerdings auch noch kein Foto vom Täter, das man hätte veröffentlichen können.
Du sprichst schon das Foto an. Leider 2005 haben die Ermittlungen dann zu keinem Erfolg geführt. 2010 wurde der Fall dann quasi neu aufgegriffen, weil das Opfer den Täter wiedererkannt hat. Erzähl doch mal, was ist da passiert?
Das Opfer hat sich mit seiner Mutter im Bereich des Zentro aufgehalten. Die waren ganz normal als Passanten zum Einkaufen da unterwegs und haben dann unvermittelt den Täter gesehen, der sie offensichtlich nicht bemerkt hat. Es gelang dann dem Geschädigten, dem Opfer, ein Foto von diesem Tatverdächtigen zu machen und die Polizei zu alarmieren, wobei sich der Tatverdächtige dann vom Zentro entfernt hat, ohne dass die Polizei ihn dort noch antreffen konnte. Und man kann sich sicher vorstellen, dass der Geschädigte Angst hatte, sich an den Täter zu wenden, ihn festzuhalten, andere um Hilfe zu bitten, weil er mit der Gefährlichkeit des Täters rechnen musste aufgrund des Überfalls, der auf ihn stattgefunden hatte.
Logisch. Und dann hat man mit dem Foto ja auch bereits schon gefahndet.
Ja, es sind dann Fahndungsmaßnahmen getroffen worden, auch vorwiegend im Printmedienbereich, die dann aber zu keinem Hinweisaufkommen führten. Das Foto an sich ist etwas unscharf, aber wir sind der Meinung, dass der, der den Täter kennt, ihn auf dem Foto auch wiedererkennt. Dafür reicht die Qualität auf jeden Fall aus.
Zumal auch sehr, sehr markante Sneaker getragen wurde, also Turnschuhe, die eine ganz individuelles Profil, eine Profilsohle haben, die man eigentlich aus der damaligen Zeit wiedererkennen müsste. War schon sehr auffällig.
Und jetzt haben wir das Foto, auch damals keinen Tatverdächtigen ermitteln können. Und dann habt ihr den Fall auf den Tisch gekriegt. Und was waren dann eure Ansätze? Was habt ihr gemacht?
Ja, grundsätzlich arbeiten wir fallorientiert. Das heißt, einer bekommt diesen Fall als sogenannter Fallführer zugewiesen. Der kümmert sich in erster Linie um die ganzen Sachen, die noch gemacht werden könnten. Und in dem Fall war es dann so, dass als einzige Möglichkeit, auch wegen der möglichen Verjährung, jetzt noch eine Öffentlichkeitsfahndung in Betracht kommt. Und wir haben dann Kontakt, beziehungsweise Detlef hat dann Kontakt auch zum fallführenden Staatsanwalt bei der Staatsanwaltschaft Duisburg aufgenommen, den Fall nochmal vorgetragen und wir haben angeregt, einen Öffentlichkeitsbeschluss beim zuständigen Gericht zu erwirken in Duisburg, um halt mit diesem Bild dann in die Öffentlichkeitsfahndung zu gehen.
Ja, unsere Ansätze waren dann, dass wir heute vielleicht ein größeres Verbreitungsgebiet dieses Fotos erreichen können durch das Aufkommen der neuen Medien. Und die besseren Möglichkeiten bei der Polizei, auch diese Öffentlichkeitsfahndung umzusetzen. Wir haben auch noch mal versucht, dieses Bild zu verbessern. Das ist uns aber nicht gelungen. Es war ja ein digitales Bild von einem Handy aufgenommen. Und man kriegt entweder die Schärfe raus auf Kosten des Kontrasts oder man lässt die Unschärfe und hat einen guten Kontrast. Und da haben wir dann eben für die Fahndung jetzt ein Bild bekommen, wo wir das Bestmögliche rausgeholt haben und hoffen, dass sich Leute vielleicht heute mal melden, die diesen Täter wiedererkennen.
Man muss dazu sagen oder ergänzen, dass wir so ein bisschen im Zug waren, insbesondere Detlef als Fallführer, weil klassifiziert wurde die Tat als versuchter Totschlag. Und dieser versuchte Totschlag würde juristisch verjähren nach 20 Jahren. Und diese 20 Jahre sind jetzt in diesem Jahr 2025 um.
Das ist quasi nochmal der letzte Aufschlag, der da möglich ist, nachdem ihr das angepackt habt. Und ja, dann habt ihr gesagt, wir machen eine Öffentlichkeitsfahndung. Jetzt sind wir das erste Mal bei einem Cold Case, den wir nicht einfach nur darstellen, sondern wo jetzt schon wirklich viele Maßnahmen oder beziehungsweise diese Öffentlichkeitsfahndung gelaufen ist. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Was habt ihr da oder wie ist diese Öffentlichkeitsfahndung abgelaufen?
Ja, wir haben erstmal mit euch zusammengearbeitet. Das war schon mal das Wichtigste in dieser Sache, weil ihr auch den Kontakt zu sehr vielen Medien habt und auch einen guten Verbreitungsgrad erreicht habt. Wir haben ja dann auch Aufnahmen gemacht mit dem WDR, mit einem freien Fotografen und haben dann auch dieses Fahndungsbild auf Leinwände gebracht, die von der Firma Ströhr beschrieben werden und die einen hohen Verbreitungsgrad erzielen und haben uns dann auch noch mal mit Einkaufszentren in Verbindung gesetzt, die das dann auch gestattet haben, dass wir die Bilder dort verbreiten können, die uns da auch unterstützt haben, die auch erstmal im Zwiespalt waren. Ist das geschäftsschädigend? Ist das fördernd? Ist die Öffentlichkeitsfahndung wichtig genug? Aber die haben sich dann von der Polizei überzeugen lassen und haben mittlerweile auch erkannt, dass man damit gute Erfolge erzielen kann und auch durchaus dem Image nicht schadet bei solchen Geschichten.
Nee, ich glaube auch, dass da die Kooperation mit der Polizei ein gutes Zeichen ist, auch für die Einkaufszentren selber, das stimmt. Ja, und jetzt ist die Öffentlichkeitsfahndung gelaufen, eigentlich fast schon besser, als wir erwartet hätten. Also noch größer, wir hätten eigentlich so ein regionales Interesse in Oberhausen und Umgebung erzielen wollen und haben es eigentlich geschafft, dass wir ja deutschlandweit in der Presse gelandet sind mit der Fahndung, weil sie halt außergewöhnlich groß über diese Leinwände lief. Was ist denn bis jetzt herumgekommen? Ich sag mal, es ist ja immer schön, wenn man sagt, die Öffentlichkeitsfahndung war erfolgreich, dass wir möglichst viel Reichweite haben, aber die ganze Reichweite nützt uns nichts, wenn wir keine Hinweise bekommen. Könnt ihr dazu was berichten?
Ja, wir sind einigermaßen überrascht, dass wir tatsächlich relativ viele Hinweise und auch gute Hinweise bekommen haben. Bei den ersten beiden Öffentlichkeitsfahndungen war es ja so, dass das Hinweisaufkommen gegen null tendierte. Aber mittlerweile liegen uns 11 Hinweise vor, von denen 4 schon recht konkret auf einzelne Personen deuten und die wir jetzt natürlich abarbeiten müssen.
Wie muss ich mir das vorstellen? Also jetzt geht es ja natürlich wieder um DNA. DNA haben wir schon häufig hier in dem Podcast angesprochen, vor allem viel mit dem Hauptschuppenpicking. Jetzt ist es natürlich ein bisschen anders, wir haben Täter-DNA am Tatort. Wie ist jetzt der Ablauf? Also wie ermittelt ihr jetzt weiter? Ihr habt jetzt Personen, wie muss ich mir das vorstellen? Geht ihr dann einfach hin, klopft an die Tür und sagt, so, jetzt brauchen wir ihre DNA?
So ungefähr hast du das schon richtig gesagt. Wir sprechen die Personen tatsächlich an und überprüfen erstmal anhand der Rahmendaten, sehen die erstmal dem Täter ähnlich. Manchmal kommt es ja auch vor, dass jemand einen Täter oder eine Person bezichtigt, einfach aus persönlichen Motiven, aus Rache oder was weiß ich. Und dann gucken wir, wenn die Person vom Äußeren her in Frage kommt, dann sprechen wir die auch an, bieten die um eine freiwillige Vergleichsspeichelprobe, gleichen die dann auch nur mit der Tatortspur ab. Und wenn sie es nicht gewesen sind, sind sie raus. Und wenn sie es nicht wenn sie es gewesen sind, sind sie unsere Täter.
Für den Fall der Freiwilligkeit, ne?
Genau.
Der Elf gerade beschrieben hat. Der andere Weg wäre natürlich, dass wir tatsächlich einen Gerichtsbeschluss brauchen von einem Ermittlungsrichter, der den Beschluss zur DNA-Entnahme in Form einer Blutprobe oder wie auch immer dann erlassen wird. Ne? Dafür braucht man natürlich ein bisschen mehr, einen Tatverdacht, einen dringenderen Tatverdacht, den wir begründen müssen. Aber in der Regel, wenn man auf die Leute zugeht, sind die eigentlich bereit gewesen, insbesondere dann, wenn sie sich sicher sind, eigentlich mit der Tat nichts zu tun zu haben, dass sie dann freiwillig auch eine Speichelprobe abgeben.
Ja, logisch. Ich sag mal, wenn ich nichts zu verbergen habe, dann hätte ich damit auch kein Problem. Gut, wenn ich jetzt der Täter in dem Fall wäre, würde ich wahrscheinlich mich nicht erstmal so kooperativ zeigen. Aber dahingehend wünschen wir natürlich euch viel Erfolg, dass es da auch vielleicht auch einer von diesen Vieren Hinweisen oder vielleicht auch noch die anderen sieben.
Sieben noch,
ja. Die dann noch ausstehen, dass da vielleicht auch noch was bei ist.
Vielleicht kommen ja auch noch Hinweise.
Und wie gesagt, die Frist ist auch noch nicht abgelaufen. Der Fall ist nicht verjährt. Also es können immer noch Hinweise kommen. Deswegen sitzen wir auch unter anderem hier, um nochmal ein weiteres Medium zu spielen, um nochmal daran zu erinnern, dass wenn es Hinweise gibt, die Leute sich natürlich auch immer noch gerne melden können. Ja, dann bedanke ich mich. Ich glaube, dann haben wir auch alles zu dem Fall gesagt, was wir sagen können. Bedanke ich mich, dass ihr da wart. An alle da draußen. Wenn noch Hinweise bestehen, wenn die Person erkannt wird, meldet euch bei jeder Polizeidienststelle. Wir sind für jeden Hinweis dankbar. Wie gesagt, es ist noch nicht klar, ob jetzt eine der vier Personen, die jetzt in den engeren Kreis rücken, sage ich mal, der Täter tatsächlich ist. Und deswegen sind wir immer noch über jeden Hinweis dankbar. Ja, vielen Dank euch beiden und bis zum nächsten Mal.
Ja, danke.
Danke.